Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du unser Licht bist. Dass du uns leuchtest, auch dann, wenn es dunkel ist. Und uns ist es ein Anliegen, dass du auch durch uns hindurch leuchten kannst. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, was uns ein Licht auf unserem Pfad, auf unserem Lebensweg ist. Und wir bitten dich, dass du uns auch am heutigen Abend durch dein Wort ganz neu ermutigst für unseren Weg, dass wir auf dich schauen und als Lichter in dieser Welt leuchten können. Amen. Wir kommen zum zweiten Sendschreiben der Offenbarung. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Smyrna, das ist heute Izmir. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Einwohner Izmir hat. Über 2 Millionen. Ja, damals hatte Smyrna weniger Einwohner, aber es war trotzdem auch eine ganz bedeutende Handelsstadt, wo viele wohlhabende Leute auch gelebt haben. Und wie genau die Gemeinde jetzt in Smyrna gegründet worden ist, das wissen wir nicht genau. Vielleicht wurde die gegründet von Leuten, die sich beim Pfingstfest damals in Jerusalem bekehrt haben und von Smyrna kamen und dann eben wieder nach Smyrna zurückgekehrt sind. Vielleicht ist es aber Smyrna auch eine Gemeindegründung von Ephesus aus. Wir wissen ja, dass der Paulus in Ephesus gewirkt hat. Ephesus, das erste Sendschreiben in der Offenbarung. Und während der Zeit von der Wirksamkeit von Paulus in Ephesus, da lesen wir etwas ganz Interessantes. Wir schlagen auf Apostelgeschichte 19. Vers 10. Und der Zusammenhang ist der Paulus hat in Ephesus gewirkt, hat gelehrt. Die gläubigen Leute, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und jetzt heißt es hier, und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Also der Paulus hat in der Provinzhauptstadt Ephesus gelehrt und jetzt haben von dort aus Menschen in ganz Asien vom Wort Gottes gehört und sind zum Glauben gekommen, Juden und Griechen. Und alle 7 Sendschreiben befinden sich ja bekanntlich in der Provinz Asien. Also gut möglich, dass die Gemeinde Smyrna von Ephesus aus gegründet worden ist. Ganz sicher ist aber, dass der Johannes, der ja lange Zeit Ältester in Ephesus war, Kontakt hatte zu der Gemeinde in Smyrna und dass da irgendeine Beziehung da war. Zum vertieften Verständnis des Sendschreibens an Ephesus ist für uns noch etwas hilfreich, nämlich ein bisschen die Zeitumstände zu kennen, die damals herrschten. Wir wissen, dass die Offenbarung zur Zeit abgefasst wurde, als Domitian Kaiser war. Und der Domitian, das war nicht so eine tolle Persönlichkeit für die Christenheit, denn der hat etwas gemacht, was den Christen gar nicht so gepasst hat. Der hat sich nämlich als Gott und Herr verehren lassen. Das wissen wir wegen diesem Buch. Das ist von Sveton, das Leben der römischen Kaiser. Der Sveton war ein römischer Schriftsteller und hat über die verschiedenen Kaiser geschrieben und über den Domitian hat er Folgendes geschrieben. Er zeigte sich von gleicher Arroganz, als er eine Verfügung im Namen seiner Prokuratoren diktierte. Er begann nämlich so, unser Herr und Gott befiehlt, dass Folgendes zu geschehen hat. Seitdem war es üblich, dass man ihn sogar in Briefen und im Gespräch so nannte. Wir können uns vorstellen, wie das für die Christen war, als sie plötzlich einen römischen Kaiser hatten, der sich als Gott und Herr verehren ließ. Das musste für sie Probleme zur Folge haben und das hatte es auch. Und weil die Christen Probleme hatten, den Kaiser als Gott und Herr zu verehren, hatten schließlich die Christen Probleme. So viel zu den Zeitumständen. Wir wenden uns jetzt dem Bibelwort zu, Offenbarung 2, ab Vers 8. Offenbarung 2, ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du aber bist reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wunderbar, diese Gemeinde in Smyrna. Warum so wunderbar? Deshalb so wunderbar, weil Jesus an ihr nichts zu kritisieren hat. Achtet mal drauf, in diesem Sendschreiben ist kein einziges Wort der Kritik für die Gemeinde zu finden. Jesus hat an ihr nichts auszusetzen. Und das ist ja das entscheidend Wichtige. Was Jesus denkt über uns, das ist entscheidend. Entscheidend ist nicht so sehr, was denken die Leute über uns, wie sind wir bei den Leuten angesehen, sondern wie sind wir bei Jesus Christus angesehen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Es ist ja schon gut und recht, dass Jesus nichts zu kritisieren hat an der Gemeinde in Smyrna. Aber wer von uns würde gerne mit ihr tauschen? Wer von uns würde gerne ein Glied sein von der Gemeinde Smyrna? Ich meine, die hatte viel zu erleiden. Wir lesen hier im Sendschreiben von Bedrängnis, von Armut, von Verlästerungen, von Gefängnis, von Versuchung und auch von Tod. Das sind nicht gerade Dinge, wo wir sagen, das möchte ich gern haben, oder? Ja. Wir würden nicht so gerne tauschen. Gut, wir stehen jetzt auch nicht in derselben geschichtlichen Situation wie die Gemeinde Smyrna damals. Jeder steht an seinem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Doch auch Jesus will uns durch dieses Sendschreiben, auch wenn wir an einem anderen geschichtlichen Ort, in einer anderen Situation stehen, etwas ganz Entscheidendes lehren. Nämlich, dass wir die Kosten der Nachfolge auch tragen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der Geist Jesu, Jesus möchte zu uns sprechen, auch an diesem Abend. Doch bevor wir uns anschauen, was der Glaube alles einen kosten kann, ist für uns wichtig, dass wir, wie fängt denn Jesus jetzt dieses Schreiben an die Gemeinde in Smyrna an? Was sagt Jesus als erstes dieser so bedrängten Gemeinde? Als erstes sagt ihr, Vers 8, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war. Wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, dann sagt er damit eigentlich, ich bin Gott. Warum sagt Jesus das damit? Weil im Alten Testament, in Jesaja 44, Vers 6, da steht genau dasselbe vom lebendigen Gott, vom Herr Zebaoth, vom Herrn, von Jahwe, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir ist kein Gott. Jesus sagt hier, ich bin Gott. Und wenn er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, sagt er damit zugleich auch, die ganze Welt und was in ihr ist, auch alle Menschen haben mir letztendlich das Leben zu verdanken, ihre Existenz zu verdanken. Ich habe alles geschaffen. Und wenn Jesus sagt, und ich bin auch der Letzte, sagt er damit, und wenn die Welt vergeht, die Welt wird ja einmal vergehen, diese von der Sünde geprägte Welt wird einmal vergehen. Und Jesus, er bleibt, er ist der Höchste von Anfang bis Ende. Es gibt keine Macht im Himmel und auf Erden, die größer wäre als Jesus Christus. Das sagt Jesus dieser bedrängten Gemeinde. Und jetzt sagt er ihr noch etwas. Nicht nur ich bin der allmächtige Gott, sondern auch ich war tot. Ich war tot. Der lebendige Gott sagt, ich war tot. Das kann Jesus deshalb sagen, weil er ganz Mensch wurde. Und wir wissen ja auch, warum Jesus sterben musste, wegen unseren Sünden, um uns zu erlösen. Aber wenn Jesus sagt, ich war tot, sagt er dieser bedrängten Gemeinde zugleich auch, und ich kenne alle Qualen, alle Leiden bis in den Tod hinein. Und die Leiden, die Jesus ertragen musste, die waren ja enorm. Im Johannesevangelium in der Einleitung steht, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Jesus wurde auch verlästert von den Menschen, von denen, die ihm eigentlich Ehre geben sollten. Jesus wurde verspottet, Jesus wurde gefoltert, Jesus wurde zu Unrecht angeklagt und zu Unrecht letztlich am Kreuz hingerichtet. Jesus, er sagt, der Gemeinde, der bedrängten Gemeinde in Smyrna und auch uns, ich weiß, wie das ist, wenn man ungerecht behandelt wird. Ich weiß, wie das ist, wenn man verspottet, ausgelacht wird. Ich weiß, wie das ist, Todesqualen zu leiden. Ich kenne deine Bedrängnis bis aufs Letzte. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Er sagt, ich war tot, aber nun lebe ich. Ich bin lebendig geworden. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat dem letzten Feind, dem Tod, den Stachel genommen. Der Tod hat keine Macht mehr. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung der Macht der Sünde und dem letzten Feind seine Macht genommen. Der Teufel, der Tod, die Sünde, das sind besiegte Mächte. Und wenn wir hier auf der Erde noch mit unseren Feinden zu kämpfen haben, mit dem Teufel zu kämpfen haben, wenn wir in Bedrängnis kommen, sagt Jesus, und ich bin der Sieger. Ich bin der Sieger. Und mit mir auf deine Seite bist du auf der Siegesseite. Und es ist wunderbar für uns zu wissen, mit Jesus sind wir immer auf der Siegesseite. Auch dann, wenn wir in ganz verschiedene Bedrängnis kommen. Wir schauen uns jetzt die Bedrängnis an, in die die Gemeinde in Smyrna hineingekommen ist. In Vers 9, da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du aber bist reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Ganz offensichtlich haben die Christen in Smyrna von Seiten der Juden sehr viel Bedrängnis erleben müssen. Die Juden, die werden hier genannt Synagoge des Satans. Damit sind nicht alle Juden gemeint, weil es haben ja auch Juden sich bekehrt zu Jesus Christus. Sie sind eigentliche Juden geworden, die an den Messias geglaubt haben. Hier geht es nicht um eine Judenfeindlichkeit, sondern darum, dass ethnische Juden, ethnische Menschen aus dem Volk Israel den Messias letztendlich abgelehnt haben und auf den Vater der Lüge, auf den Satan eigentlich gehört haben. Es ist ganz interessant, Jesus selber, das ist ja auch aus dem Geschlecht der Juden, sagt genau das in Johannes 8, Vers 44. Wir schauen es gerade miteinander an. Johannes 8, Vers 44. Da sagt Jesus zu den Juden, die nicht an ihn glauben wollten, die nicht ihn als Messias anerkennen wollen: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Also es ist ganz klar, mit der Synagoge des Satans sind die Juden gemeint, die Jesus als den Messias abgelehnt haben. Und wer ist denn die Gemeinde in Smyrna genau gewesen? Das ist interessant. Wo Paulus evangelisiert und missioniert hat, da hat er immer eine ganz besondere Missionstaktik angewendet. Er ist zuerst in die Synagoge gegangen und hat dort gepredigt, Jesus als den Messias. Und in der Synagoge, da waren nicht nur Juden, sondern auch gottesfürchtige Heiden. Also Menschen aus den Heidenvölkern, die gesagt haben, ah, der Gott der Römer und der Griechen, die Götter der Römer und der Griechen, das ist ja alles Kappes, die streiten sich ja alle so und es kann unmöglich die Wahrheit sein. Und da haben sie von dem Gott der Juden gehört, dass es nur einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist attraktiv für die gewesen. Und jetzt wollten sie diesen Gott der Juden näher kennenlernen und sind deshalb auch in die Synagoge gegangen, haben in den Schriften geforscht und wollten Gott besser kennenlernen. Und solche Leute waren auch in der Synagoge. Und jetzt ist Paulus in die Synagoge gegangen, hat gepredigt und Juden und gottesfürchtige Heiden sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben diese Gläubigen, an den Messias gläubigen Menschen aus Juden und den Heidenvölkern plötzlich erfahren müssen, dass ehemalige Weggenossen von ihnen sie plötzlich gemieden haben. Die haben nicht an den Messias geglaubt. Und jetzt haben sie ihnen das Leben schwer gemacht. Die haben sie gemieden. Die haben sie verleumdet. Also das muss unglaublich schwierig für sie gewesen sein. Wenn wir uns vorstellen, man kommt zum Glauben an den Messias, an das, was die Schrift eigentlich sagt. Und auch andere Leute, die eigentlich auch an das glauben, was in der Schrift sagt, die haben nicht dieselbe Erkenntnis. Und diejenigen, mit denen man so zusammen einen Weg gegangen ist, die bekämpfen einen plötzlich, die verleumden einen plötzlich. Das muss mega hart gewesen sein, mega schwierig. Und zum Teil ist das ja auch mitten durch die Familie hindurchgegangen. Solche Bedrängnis, wie die Gemeinde Smyrna damals erlebt hat, von Seiten der Juden. Das war nicht eine einzigartige Sache von der Gemeinde Smyrna damals, sondern ähnliche Leiden müssen ganz viele Glaubensgeschwister von uns heute noch durchleiten. Denken wir zum Beispiel dran, was passiert, wenn ein Moslem zum Glauben an Jesus Christus kommt, der in einem islamischen Land lebt. Also, wenn das publik wird, hat er schon fast mit seinem Leben abgeschlossen. So hart ist das. Aber wir müssen nicht nur weit wegdenken an die islamische Welt. Wir können auch hier in unsere Schweiz schauen, in die Kirchengeschichte hineinschauen. Wenn wir denken, was hat man mit den Täufern gemacht? Ertränkt bis zum Tode, furchtbar. Oder wir müssen gar nicht so weit zurückgehen in der Kirchengeschichte. Wir können ins 19. Jahrhundert zurückgehen und schauen, was hier im Kanton Bern abgelaufen ist. Wenn man da Freikirchler war, wenn man nicht zur reformierten Landeskirche gehört hatte, ja, da war man geächtet. Da waren man Sektierer und zum Teil musste man dann auch in die Verbannung, wurde ausgeschlossen aus dem Kanton. Und wir müssen nicht mal so weit zurückgehen. Wenn wir uns daran erinnern, was ist passiert, wenn noch vor wenigen Jahrzehnten, wenn man in einem katholisch geprägten Gebiet zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, die Wiedergeburt erlebt hat und dann gemerkt hat, einige Lehren der katholischen Kirche sind einfach falsch. Wie haben da die Leute im Umfeld drauf reagiert? Zum Teil wurde man da richtig gemieden. Und wenn man Geschäftsmann war und ein Geschäft hatte, blieben plötzlich die Kunden weg. Niemand hat mehr bei dem eingekauft und dann wird man in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Gut möglich, dass die Gemeinde in Smyrna genau das auch erlebt hat. Wie sie plötzlich gemieden worden ist. Wie sie ihre Geschäfte haben vergessen können. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass die Judenschaft in Smyrna zu der damaligen Zeit eine sehr wirtschaftlich erfolgreiche Klasse war und auch einflussreich war. Und wenn plötzlich die gesagt haben, nee, bei den Christen, da wird nicht mehr eingekauft, mit denen macht man keine Geschäfte mehr, da konnten sie schnell verarmen. Gut möglich, dass das im Hintergrund steht, wenn da steht, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und dann können wir uns weiter das so vorstellen, dass zwischen den Juden und der römischen Besatzungsmacht oder der römischen Macht plötzlich eine unheilige Allianz entstanden ist. Der Kaiser Domitian wollte ja als Gott und Herr verehrt werden. Die Christen, die haben das nicht gemacht und die Christen waren Dorn den Juden im Auge. Und dann kann es gut möglich sein, dass plötzlich da Juden gesagt haben, schaut, da ist jemand, der den Kaiser nicht als Gott und Herr ehrt. Schaut doch mal da ein bisschen nach, den besser auf die Finger. Und dann kann es gut möglich sein, dass die Christen aufgrund von Denunziation von ehemaligen Weggenossen verfolgt worden sind, ins Gefängnis mussten oder sogar bis in den Tod hinein gefoltert worden sind. Ja, die Jesus-Nachfolge, die kann einen viel kosten. Was darf die Jesus-Nachfolge uns kosten? Was sind wir bereit, an Kosten zu zahlen, dafür, dass wir unserem Herrn Jesus nachfolgen? Sind wir bereit, um des Glaubens an Jesus Christus willen in Kauf zu nehmen, dass man über uns lästert, dass man über uns spottet? Vielleicht deshalb, weil wir in Sachen Sexualmoral nicht ganz gleich ticken wie die Welt, sondern da andere Einstellungen haben. Sind wir bereit, unseren Glauben kompromisslos zu leben, auch dann, wenn das für uns finanzielle, wirtschaftliche Folgen hat, negative Folgen? Im Geschäftsleben, wenn man es da eben immer mit der Wahrheit hält und nicht bereit ist, an der Wahrheit Abstriche zu machen, da kann das für den ein oder anderen bedeuten, dass einmal ein Geschäft entgeht. Oder im schlimmsten Fall sogar, dass man deswegen den Job verliert, weil man nicht bereit ist, einen Weg der Ungerechtigkeit zu gehen. Wenn wir unsere gesellschaftliche Entwicklung hier in der Schweiz oder auch allgemein in Europa anschauen, dann müssen wir eigentlich als Gläubige damit rechnen, dass es zukünftig für uns, die wir kompromisslos Jesus nachfolgen, immer schwieriger werden wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in Zukunft ins Gefängnis dafür kommen kann, wenn man öffentlich sagt, ausgelebte Homosexualität, das ist Sünde. kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwann mal für so eine Aussage ins Gefängnis kommen kann. Oder dass, wenn man Mitglied von einer Freikirche ist, dass man dann unter verschärfter Beobachtung steht, weil man sagt, ja, das sind Fundamentalisten, auf die muss man ein bisschen Acht haben, was die alles treiben, ob die sich auch genau an diese Gesetzesvorgaben haben, die wir so haben. Und da müssen wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, Jesus kompromisslos nachzufolgen? Übrigens, die kompromisslose Nachfolge von Jesus, die fängt nicht in der Trübsal an. Die fängt schon hier und jetzt an, im Kleinen. Und wir wollen jetzt, hier und heute, schon Jesus im Kleinen treu sein. Ja, wenn wir uns anschauen, was der Glaube eigentlich einen alles kosten kann, gerade am Beispiel von der Gemeinde in Smyrna, da kann man sich auch fragen, lohnt sich der Glaube denn überhaupt? Lohnt sich das, Jesus so kompromisslos nachzufolgen? Die Antwort der Heiligen Schrift, die ist ganz klar, natürlich lohnt sich das. Es lohnt sich ganz gewiss, Jesus kompromisslos nachzufolgen, was auch immer der Glaube uns kosten mag. Schon Jesus hat das ja in der Bergpredigt gesagt. Wir lesen das in Matthäus 5, die Verse 11 bis 12. Matthäus 5, die Verse 11 bis 12. Da sagt Jesus, selig oder glückselig seid ihr, wenn euch die um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Oder hier im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, da heißt es, du bist arm, aber in Wirklichkeit bist du reich. Es kann sein, dass wir aufgrund unseres Glaubens Kosten tragen müssen, die uns äußerlich arm machen, dass wir verlästert werden, aber zugleich sind wir unglaublich reich in Christus, haben einen reichen geistlichen Segen. Achten wir mal drauf. Was wäre denn, wenn wir alle irdischen Reichtümer hätten, die wir uns so erträumen würden? Schöne Villa mit wunderbarer Aussicht, ein flottes Auto oder zwei, drei, vier schöne flotte Autos, eine tolle Familie, Ferienhaus am Meer, genügend Freizeit, um auch alles das zu genießen. Und wenn wir alles wünschten, was wir hätten, aber hätten unsere Beziehung zu Jesus Christus nicht, hätten wir nicht den geistlichen Reichtum, den Trost durch das Wort Gottes in schwierigen Zeiten, hätten nicht den inneren Frieden, hätten nicht die Freude im Heiligen Geist, hätten nicht Vergebung unserer Sünden. Was wäre all das wert? Das wäre nichts wert im Vergleich zu dem Reichtum, den wir jetzt haben. Also wir sehen, als Gläubige können wir äußerlich arm sein und doch enorm reich. Also wir können arme, reiche Leute sein. Und das ist viel besser als reiche, arme Leute sein. Wenn also der Glaube für uns zur Folge hat, dass uns die materiellen Güter, die wir haben, genommen werden, dann können wir trotzdem reich sein und fröhlich sein, weil wir Christus haben, allen geistlichen Segen, den es überhaupt gibt. Und da können wir Gott dankbar sein. Da können wir Gott dankbar sein, dass er uns so reich beschenkt hat. Aber jetzt kann es ja auch sein, dass die Nachfolge von Jesus auch für uns zur Folge haben kann, dass wir von Menschen bedrängt werden. Vielleicht sogar auch in anderen Umständen, in zukünftigen Umständen, dass wir um Jesu Willen ins Gefängnis gehen müssen oder sonstige Bedrängnis erleiden müssen. Dann können wir das tun, was die Gemeinde in Smyrna machen durfte, nämlich auf Jesus schauen. Auf Jesus schauen, der der Erste und der Letzte ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Die Menschen um uns herum, die Regierung, die mögen Macht haben. Aber es gibt jemand, der eine höhere Macht hat, Jesus Christus, und auf ihn dürfen wir schauen. Es ist interessant, was Jesus jetzt hier weiter der Gemeinde in Smyrna sagt, die so in Bedrängnis gekommen ist. Was Jesus sagt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Er sagt hier weiter nämlich, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Jesus sagt hier sehr deutlich voraus, der Teufel, der hat Macht und bringt euch in eine Bedrängnis. Übrigens, dass wir als Gläubige in Bedrängnis kommen sollen und werden, das hat Jesus ja auch in der Endzeitpredigt vorausgesagt. Matthäus 24 können wir das gut nachlesen und auch im Lukas- oder Markus-Evangelium. Und jetzt sagt Jesus hier aber noch etwas. Er sagt nicht nur, ihr werdet Bedrängnis erfahren, sondern er sagt der Gemeinde in Smyrna auch voraus, und eure Bedrängnis wird begrenzt sein auf 10 Tage. Auf 10 Tage. Auch wir kommen immer wieder in Bedrängnis, weil der Teufel, der will uns zu Fall bringen und hat nicht Freude, wenn wir treu Jesus Christus nachfolgen. Es können ganz verschiedene Umstände sein, die uns in Bedrängnis bringen. Aber der Teufel ist eine besiegte Macht. Und Gott erlaubt ihm nicht, seine Macht so auszunutzen, dass er uns zu Fall bringen darf. Sondern Gott macht es so, dass wir der Versuchung standhalten können. Er gibt uns genügend Kraft. Das lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 13. Ich schlage gerade auf. 1. Korinther 10, Vers 13. Da schreibt der Apostel Paulus: Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu. Er weiß, was wir tragen können und was nicht. Und er begrenzt die Macht vom Teufel so, dass wir auch in Schwierigkeiten die Stärke haben, standzuhalten. Er bewahrt uns davor, dass wir eben keinen Schiffbruch erleiden müssen im Glauben. Also, wir haben hier 2 Ermutigungen. Die erste Ermutigung im Leiden ist, mitten im Leiden dürfen wir reiche Menschen sein. Reiche Menschen sein, weil wir allen geistlichen Segen haben. Die zweite Ermutigung ist, wir haben einen Herrn, der allmächtig ist. Er begrenzt die Macht des Teufels so, dass wir der Versuchung standhalten können. Er gibt uns Kraft mitten in der Bedrängnis, in den Schwierigkeiten. Und jetzt hat Jesus hier noch eine dritte Ermutigung parat für die vom Leid geplagte Gemeinde in Smyrna. Vers 10, da heißt es, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und in Vers 11 heißt es, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der Gemeinde in Smyrna wird vorher gesagt, du wirst Schweres ertragen. Aber das war nicht das Letzte, was für die Zukunft vorausgesagt wurde, sondern das Vorletzte. Das Letzte war, und du darfst einmal die Krone des Lebens in Besitz nehmen. Gemeint ist, du darfst eines Tages in der herrlichen, ewigen Gemeinschaft bei Gott sein, an dem Ort, wo es kein Leid gibt, kein Schmerz, kein Geschrei. Und der Tod, der wird auch nicht mehr sein. Du wirst nicht den zweiten Tod sehen. Gemeint ist damit die Hölle, wo Heulen und Zähneklappern herrschen wird. Ja, eine wunderbare Verheißung für die Gemeinde in Smyrna und auch für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Doch jetzt ist es bei uns leider so, dazu neigt unsere menschliche Natur, wir sehen gerne das, was vor Augen ist, oder? Und das, was vor Augen ist, ist das Vorletzte. Wir sehen das Hier und Jetzt, was in der Welt geschieht, was die Nachbarn um uns haben, wie es am Arbeitsplatz läuft, wo Schwierigkeiten sind. Das sehen wir. Aber das ist alles, ist das Vorletzte. Das Letzte ist, wenn wir einmal in der Herrlichkeit bei Jesus sind, in unserem himmlischen Daheim. Jesus lehrt hier die Gemeinde in Smyrna, und auch uns, nicht auf das Vorletzte zu schauen, sondern auf das Letzte. Übrigens auch in der Endzeitrede in Lukas 21, da hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Da hat er die ganzen Bedrängnisse in der Endzeit geschildert und dann hat er gesagt, Lukas 21, Vers 28, wenn ihr all das seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Er hat uns gelehrt, auf das Letzte zu schauen. Und wenn wir auf das Letzte schauen, dann müssen wir im Vorletzten nicht mutlos sein, nicht hoffnungslos sein, sondern können selbst im Leid, mitten in der Bedrängnis, Freude haben. Freude im Heiligen Geist. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was sehen wir? Was haben wir vor Augen? Haben wir einfach nur das vor Augen, was uns jetzt gerade Mühe bereitet und schwierig ist? Oder haben wir wirklich das Letzte vor Augen? Wo wir auf das Letzte schauen, können wir ein Leben führen in der Freude, weil wir eine positive, eine wunderbare Zukunft erwarten. Doch jetzt müssen wir noch auf etwas aufpassen. Wann dürfen wir diese wunderbare Zukunftsperspektive erwarten? Vers 10, da steht, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wie haben wir das zu verstehen? Müssen wir jetzt ein ganz geängstigtes Gewissen haben nach dem Motto, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel, der sieht, was du da alles so tust, dass wir ja nichts falsch machen und so ein bisschen gesetzlich leben? Sei getreu bis an den Tod? Nein, darum geht es hier nicht. Klar, wir wollen in der Heiligung wachsen, aber sei getreu bis an den Tod. Da geht es um etwas anderes. Das Wort treu, getreu sein, im Griechischen, das ist pistos. Und pistos kann man auch übersetzen mit gläubig. Sei gläubig bis an den Tod. Es geht darum, dass wir an Jesus festhalten. Nicht am gesetzlichen Leben, sondern an Jesus festhalten. An unserem Erlöser festhalten. An unserem Herrn festhalten. Und dann, wenn wir Jesus haben, dann haben wir die Krone des Lebens auf sicher. In 1. Johannes 5, da steht es ja auch so wunderbar im Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Sei getreu bis an den Tod, meint, halte an Jesus fest. Halte an Jesus, um nichts anderes geht es da. Und dann dürfen wir dankbar auch unsere wunderbare Zukunftsperspektive behalten, wo wir wissen, ich habe Jesus, ich glaube Jesus, ich folge ihm nach, da dürfen wir auch ganz sicher sein und ich werde einmal die Krone des Lebens in Empfang nehmen. Übrigens etwas ganz Interessantes aus der Kirchengeschichte. Heute wäre ja eigentlich Kirchengeschichte dran gewesen, aber der Andreas Hochstrasser und ich, wir haben jetzt getauscht. Und darum habe ich gedacht, lese ich doch was aus der Kirchengeschichte vor. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wer sich mit Kirchengeschichte beschäftigen möchte, von Armin Serschin, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und da gab es mal in Smyrna einen Bischof, einen Ältesten, der im 2. Jahrhundert lebte und der eben auch Verfolgung erleben musste. Ich lese uns das gerade vor. Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hat, erklärte der Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit: Man suche den Bischof Polycarp, auch ihn wollen wir sehen. Freunde haben inzwischen den 90-jährigen Bischof auf einem Landgut versteckt. Polycarp gibt sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hin. Schon 3 Tage vor seiner Gefangennahme hatte er eine Vision. Er sah, wie sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufging. Zu seinen Freunden sagte er: Ich muss lebendig verbrannt werden. Als ihn die Häscher entdeckten, erschrak Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt, er bittet die Verfolger um 1 Stunde Aufschub zum Gebet und offeriert seinen Feinden ein kleines Mahl. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Statthalter. Das schaulustige Volk wartet bereits auf vollbesetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Statthalter fordert den Bischof auf: Schwöre und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Polycarp antwortet: Schon 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Der Statthalter: Schwöre beim Glück des Kaisers. Polycarp: Vernimm mein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Statthalter: Ich habe wilde Tiere. Ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp: Lass sie kommen. Statthalter: Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp: Du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt? Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf. Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Greis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig aus Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annageln, doch er erklärt: Lasst mich so. Der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch die Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die 3 Männer im Feuerofen, wird Polycarp durchs Feuer nicht versehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden einen Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Polycarp hat bis an den Tod treu festgehalten. Ja, wie Polycarp, so wollen auch wir festhalten an Jesus, ihm treu nachfolgen. Und wenn uns der Glaube was kostet, wenn uns der Glaube kostet, dass man über uns lacht, dass wir ausgegrenzt werden, wenn der Glaube uns kostet, dass wir vielleicht im Beruf negative Auswirkungen spüren müssen, oder wenn wir eines Tages auch erleben müssen, um des Glaubens willen, werden wir verfolgt. Wir wollen an Jesus festhalten. Es lohnt sich. Denn mit Jesus dürfen wir erleben, was wir an großen Reichtum wir haben. Wir dürfen erleben, was wir an mächtigen Herrn wir haben. Wir dürfen eines Tages auch die Krone des Lebens entgegennehmen und die Ewigkeit bei unserem Herrn zu bringen, der uns bis zum Tode hin geliebt hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein ermutigendes Wort und uns ist es ein Anliegen, dass wir dir treu dienen, bis zu unserem Tod oder bis du wiederkommst und du siehst die Umstände, wo wir drin leben. Du weißt auch, wo jeder persönlich von uns steht. Hilf du uns, so zu dienen, wie es dir gefällt. Amen.